Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Orla.
Nicolo Negro Café. Faz cantar a catropada.
Willkommen zum Jahresrückblick 2023 des Café Alerta, dem Magazin für linke Politik und Kultur in Neumünster und Umgebung. Heute mit Ingo und Carlos. Moin, Carlos.
Moin.
Hallo. Ja, zwei fehlen, nee, drei sogar. Aber Pedro hat seinen Teil online abgeliefert. Dafür ein fettes Dankeschön. Und es fehlen Clement und Naomi. Ja, was haben wir heute geplant? Es gibt natürlich Nachrichten. Wir haben die Sinti-Union Schleswig-Holstein hier gehabt. Studio hören wir nachher. Und allerlei News auch. Wir hatten ein Highlight dieses Jahres mit dem Titanic Versenkt Festival. Und da werden wir auch ein bisschen von erzählen.
I read the news today, oh boy.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
Die geplante Abschiebung von zwei Männern aus einem Kirchenasyl in Schwerin ist vorerst ausgesetzt. Das sagte ein Sprecher des zuständigen schleswig-holsteinischen Integrationsministeriums der Deutschen Presseagentur. Die Stadt Kiel als zuständige Zuwanderungsbehörde habe das sogenannte Amtshilfeersuchen zur Rückführung der Familie zurückgezogen. Als Fachaufsicht stehen wir im Kontakt mit der Zuwanderungsbehörde und prüfen das weitere Vorgehen, sagt man dort. Mit einem Großaufgebot und Spezialkräften hatte die Polizei in Schwerin den Widerstand gegen die geplante Abschiebung brutal beendet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte sich am frühen Morgen des 20. Dezember eine sechsköpfige Familie in der Wohnung einer Kirchengemeinde verschanzt, als Polizisten die Abschiebung von zwei jungen Männern im Alter von 18 und 22 Jahren durchsetzen wollten. Nach Polizeiangaben wurden bei der Mutter, dem 22-jährigen Sohn und der Tochter Messer versteckt am Körper gefunden. Gegen die 47 Jahre alte Mutter wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Nötigung eingeleitet. Nach Angaben der Nordkirche handelte es sich um eine Familie aus Afghanistan, deren zwei erwachsene Söhne halt abgeschoben werden sollten. Dies sei auf Anordnung der Ausländerbehörde in Kiel erfolgt. Beide sollten den Angaben zufolge nach Spanien gebracht werden. Dort waren sie in die EU eingereist. Laut Kirchensprecher hielt sich die Familie in einer Wohnung am Rande eines Schweriner Plattenbaugebietes auf, die von der dortigen Kirchgemeinde für Flüchtlinge bereitgestellt wird. Der Familie war demnach in Schwerin Kirchenasyl gewährt worden. Am 23. Dezember gab es zwei Kundgebungen in Solidarität mit der Familie im Schweriner Kirchenasyl. Eine fand in Schwerin statt, eine in Kiel mit jeweils 100 Teilnehmenden. In Schwerin hat Pro Bleiberecht MV eine deutliche Positionierung des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern gefordert, dass das Kirchenasyl in Zukunft unangetastet bleibt. Ebenfalls gefordert wurde ein Ende der autoritären Asylgesetzverschärfungen und Schutz für MenschenrechtsaktivistInnen. In Kiel haben die Organisationen Glückstadt ohne Abschiebehaft, Seebrücke Kiel und Don't Forget Afghanistan die Ausländerbehörde für ihre brutale Abschiebepraxis kritisiert und deren Abschaffung gefordert. Ela Hazem, Sprecherin der Kampagne gegen das Abschiebegefängnis in Glückstadt, sagte unter anderem: Die Ausländerbehörde Kiel zeigt mit ihrer ignoranten und erbarmungslosen Abschiebepraxis deutlich, dass Kiel eine Failing City ist. Der Bürgermeister Ulf Kämpfer muss die Ausländerbehörde schließen. Wir fordern weiterhin Bleiberecht für alle, Stop Deportation, Ausländerbehörden abschaffen, Dublin-Verordnung abschaffen statt GEAS-Reform. Und es gibt eine weitere Nachricht, es ist eine weitere Festnahme im Budapest-Komplex und die drohende Auslieferung nach Ungarn. Am Montag, den 11. Dezember, wurde Maja, eine offenbar von den Behörden gesuchte Person, in Berlin durch eine Zugriffseinheit der Polizei festgenommen. Hintergrund sind die Ermittlungen zu verschiedenen Auseinandersetzungen mit Neonazis rund um den Tag der Ehre 2023 in Budapest. Bei dem Zugriff wurde Maja von den Beamten durch eine Glastür geworfen, wodurch Maja sich verschiedene Schnitte und Schürfwunden zugezogen hat. Unmittelbar nach der Verhaftung fanden mehrere Hausdurchsuchungen bei Angehörigen der betroffenen Person in Jena statt. Gegen Maja lagen ein deutscher, nationaler sowie ein europäischer Haftbefehl vor, welcher von Ungarn ausgestellt wurde. Im Laufe des darauffolgenden Tages wurde Maja am Amtsgericht Dresden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der deutsche Haftbefehl wurde im Zuge der Haftprüfung in Vollzug gesetzt und Maja befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. In den kommenden Wochen wird darüber entschieden werden, ob das Verfahren gegen Maja in Deutschland geführt oder es eine Auslieferung an die ungarischen Behörden geben wird. Eine Auslieferung an das faschistisch geprägte Ungarn hätte nicht nur Haftstrafen im zweistelligen Bereich und unmenschliche Haftbedingungen zur Folge, sondern auch eine Inhaftierung weit weg von zu Hause, welche die solidarische Begleitung des Prozesses sowie der Haft erschwert. Am selben Tag wurde in Mailand die Verhandlung zur Auslieferung von Gabriele erneut verschoben. Der Richter beschloss, der ungarischen Regierung Fragen zu den Haftbedingungen zu stellen und Garantien für den Ablauf des Verfahrens und die Unabhängigkeit der Justiz zu erbitten. Die nächste Anhörung in diesem Zusammenhang wird am 16. Januar 2024 stattfinden. In den kommenden Wochen ist es wichtig, eine breitere Öffentlichkeit auch hier in Deutschland für die Folgen einer Auslieferung nach Ungarn zu schaffen und Gabriele und Maja spüren zu lassen, dass sie nicht alleine sind und unsere Solidarität vor Gefängnismauern keinen Halt macht. Ohne Zusammenhang mit der Nachricht ein Kommentar: Freiheit für Maja, Gabriele, Tobi und Ilaria. Informationen zu den Verfahren und seinen Hintergründen findet ihr unter www.basc.news.
Moin moin an alle Zuhörerinnen da draußen. Hier ist mal wieder Carlos mit der Musik. Ich weiß, ihr habt wenig gehört von uns in den letzten Monaten. Dafür sind wir jetzt wieder für euch da mit dem Jahresrückblick und hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder öfter auf euren Ohren. Der erste Song des Abends ist von Moscow Death Brigade und Eliza Dixon von Los Fastidios und heißt Ruder Than Crocs. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber Los Fastidios haben dieses Jahr auch in Neumünster gespielt auf unserem Titanic Versenkt Festival im IOZ. Es war ein voller Erfolg und wird hoffentlich bald wiederholt. Vielleicht sogar nächstes Jahr. Müssen wir schauen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem nächsten Lied und mit dem restlichen Abend.
Genau, und jetzt geht's weiter mit dem Jahresrückblick von Petro, den er uns eingesendet hat. Petro konnte diesem Jahr nichts, aber auch gar nichts abgewinnen, doch hören wir selbst.
Was geht ab, Neumünster? Mein Name ist Petro und damit auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Café Alerta Jahresrückblick 2023. Der Jahresrückblick ist aus meiner Perspektive eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Alles war scheiße, alles ist scheiße und alles wird scheiße bleiben. Aber ich hoffe, alle, die es gefeiert haben, hatten ein schönes Weihnachtsfest 2023. Wobei Weihnachten wahrscheinlich erst so richtig bockt, wenn Mensch zu den oberen 1% gehört und die Means of Production unter dem Weihnachtsbaum liegen. Die Krankheit des Geldes zollt ihrem Schöpfer Tribut, wie es der Musiker Nepomuk mal so schön auf den Punkt gebracht hat. Ich denke, 2023 konnten wir alle auch nochmal erneut feststellen, wie stark der Rechtsruck in unserer Gesellschaft angekommen ist. Die AfD ist auf einem neuen All-Time-High in den Umfragewerten, und auch sonst muss ein Mensch sich mittlerweile überall recht scheiße anhören. Der Jugend geht's auch schon lange nicht mehr gut, denn auch sie propagieren mittlerweile immer mehr rechte Scheiße in den TikTok-Kommentaren. Und Leute, die jetzt sowas sagen wie, man darf ja nicht mal mehr seine Meinung äußern, oder auch sowas sagen wie, in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, sind Teil des Problems. Ihr habt das Prinzip von Meinungsfreiheit nicht verstanden. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass wir eure intoleranten Rotzmeinungen tolerieren müssen. Niemand muss das. Ihr könnt gerne die Meinungsfreiheit als Deckmantel für eure Hetze benutzen, aber dann müsst ihr eben auch mit dem Konter leben können. Ihr solltet euch lieber glücklich schätzen, dass der Konter gerade zum Großteil nur aus guten, argumentativen Posts auf Twitter besteht und nicht aus einer Faust in eure Kackfressen. Im Gegensatz zu euch werden wir vom Freien Radio tatsächlich systematisch in unserer Meinungsfreiheit beschränkt, indem die PolitikerInnen uns und auch anderen freien Radios die Gelder kürzen oder sogar vollständig streichen, weil wir unabhängig und kritisch berichten. Dabei braucht gerade Neumünster endlich wieder guten, unabhängigen und nicht kommerziellen Journalismus. Aber jetzt können alle beruhigt aufatmen, denn wir sind wieder da. Endlich sind wir wieder da. Ich hatte vor Corona wirklich das Gefühl, unsere Gesellschaft durchläuft gerade einen kleinen, vielleicht auch nur einen sehr, sehr kleinen, aber doch spürbaren Linksruck. Ich dachte wirklich, sie wird endlich mal für viele wichtige Themen etwas sensibilisiert, aber mit dem Aufkommen der Pandemie wurde dieser Linksruck von einer rechten Sturmflut weggespült. Mit Sturmfluten sollten wir uns in Norddeutschland ja mittlerweile bestens auskennen. Aber diese rechte Sturmflut wird immer noch verharmlost und das kann eigentlich nur in einer Katastrophe enden. Ich würde ja sagen, wenn sich nicht bald etwas ändert, verschanze ich mich irgendwo in einem unbefleckten Stück Natur, aber dafür fehlt mir einfach das Survival-Skillset. Um dieses Skill zu erlernen, müsste ich mich auch in die rechtsverseuchte Outdoor-Szene begeben und da würde ich dann doch lieber mit Zementblöcken an meinen Füßen schwimmen gehen, als mir das anzutun. Diese Szene ist fast genauso unerträglich wie unser Ministerpräsident Daniel Günther, der bei jeder Gelegenheit Layla mittrellert. Aber selbst wenn ich dieses Survival-Skillset hätte und mich verschanzen würde, würde ich in Deutschland immer noch Gefahr laufen, auf untergetauchte Neonazis und Reichsbürger zu treffen. Davon gibt es hier ja ungewöhnlich viele, gegen die zwar auch irgendwie Haftbefehle bestehen, aber gehandelt wird komischerweise nicht nach ihnen. Vielleicht brauche ich für die nächste Polizeikontrolle, in die ich gerate, einfach ein rechtsradikales alter Ego namens Horst, damit die Polizei genauso blind für mich ist. Scheint ja 1A zu funktionieren. Wäre ich 2023 bei der Polizei, wäre mir das echt gottlos peinlich. Also hier nochmal zur Erinnerung, dass niemand Bulle sein muss. Die einzige Organisation, die der Polizei in Sachen strukturelle Probleme Konkurrenz machen kann, ist die Deutsche Bahn. Aber selbst die ist im Vergleich zur Polizei römischer Beton. Die einzigen, die hier allerdings wirklich stabil bleiben, sind die lokalen Antifas, die jedes Jahr aufs Neue beweisen, dass Antifaschismus Handarbeit bleibt. Auch wir vom Café Alerta bleiben stabil und werden euch 2024 mit stabilen Journalismus versorgen. Darauf könnt ihr bauen wie bei Minecraft. Ganz liebe Grüße auch an alle, die uns jemals etwas Böses wollten. Wir sind zurück, um euch allen wieder ans Bein zu pissen.
Ja, danke Pedro für diesen Jahresrückblick. Ich sehe es nicht ganz so negativ, aber schon recht krass, würde ich sagen, das Jahr. Wir kommen aber zu einem Highlight des Jahres 2023. Carlos hat es angekündigt. Das Titanic versenkt Festival am 14. Oktober im IJZ Neumünster. Wir haben es organisiert hier, das Team von Café Alerta sozusagen. Und ja, was wurde gemacht, Carlos?
Genau, zu Beginn des Festivals gab es einen Vortrag über die Nazi-Szene in Neumünster. Dort wurde speziell auf die Parteien eingegangen. Da Neumünster aktuell drei Sitze da haben an der Münster zu verkraften hat und leider auch drei Sitze von der AfD. Mhm. Was ich erschreckend finde, wenn man bedenkt, dass sie nur in 8 von 23 Wahlkreisen angetreten sind.
Ja, zur NPD, ich nenne sie immer einfach weiter NPD, also es ist einfach eine Umfirmierung sozusagen. Die Umbenennung erfolgte ja im Dezember 2022 schon. Und ja, bei der Gemeindewahl haben sie eben 5,6% der Stimmen bekommen. Das sind 1.404 WählerInnen, die leider die NPD gewählt haben. Seit 2013 ist das so eine Steigerung um 4%. Und ja, wer ist irgendwie dafür verantwortlich? Hauptsächlich wahrscheinlich Marc Broch, der Fraktionsvorsitzende, ne?
Genau, gehe ich auch von aus. Bis Karin Mund quasi mit angetreten ist, war Broch halt immer das Gesicht schlechthin. Der war der Einzige, der die Redebeiträge gehalten hat in den Ratsversammlungen. Er ist der Einzige, der die Redebeiträge gehalten hat auf Demonstrationen, Kundgebungen. Er war halt quasi das Gesicht der NPD Neumünster. Das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen geändert. Jetzt ist halt hauptsächlich Karin Mund zu sehen, wenn man auf Social Media schaut. Und ja, ich glaube, dass sie tatsächlich es schaffen, einmal durch die Namensänderung und auch durch ein neues Gesicht sich relativ gut zu verkaufen nach außen hin. Was, glaube ich, auch in deren Karten gespielt hat und auch bei der AfD, war halt die Berichterstattung, gerade im Frühjahr zum Sommer hin, durch speziell Neumünster TV, muss man jetzt einfach leider sagen, dass die viel für Stimmung gesorgt haben und sich quasi auf ein kleines Thema fokussiert haben, was dieses Bild von vom kriminellen Flüchtling nochmal jeden Tag aufs Neue präsent gemacht hat.
Es wurde halt sehr viel über irgendwelche angeblichen Sicherheitsvorfälle in Neumünster berichtet und drunter kommentiert und übelste Hasskommentare, die dann auch teilweise nicht gelöscht wurden, nicht moderiert wurden. So, das kann man denen schon vorwerfen. Ja. Zu Broch muss man auch sagen, er ist ja wegen Körperverletzung verurteilt worden. Ich weiß gar nicht, ob er vorbestraft ist.
Nee, ist er nicht. Tatsächlich habe ich auch mal gegoogelt, weil er sich aufgeregt hat, dass ich ihn vorbestraft genannt habe. Das ist, glaube ich, erst ab, keine Ahnung, 90 Tagessätzen oder so ist man vorbestraft und er hat leider drunter bekommen.
Ja, er sagt von sich aus, das AJZ ist sein größter Feind. Also da muss man dann auch entsprechend vorsichtig sein bei Veranstaltungen, eben wie am 14. Oktober. Ja, erstes Auftreten von Broch war praktisch im Herbst 2012 auf den Demos gegen den Sexualstraftäter, den es hier in Neumünster mal gab. Ja, zu Karin Mund kann ich noch ergänzen, sie ist eigentlich Liedermacherin, nennt sich da Wut aus Liebe. Sie trat schon 2018 beim Landesparteitag in der Titanic auf, die Kneipe, die inzwischen geschlossen ist. Das ist auch wirklich sehr schön. Sie ist auch Anmelderin von verschiedenen Nazi-Demos in Neumünster im letzten Jahr gewesen, ist sehr aktiv auf Social Media und sozusagen ja das neue Gesicht der Heimat Neumünster. Nichtsdestotrotz ist sie offen rechts. Sie postete öffentlich auf Facebook ein Bild von einem Getränk, das nennt sich Reichsradler. Und das wird verkauft beim Neonazi Tommy Frank. Und der schreibt dazu, der Kasten Bier kostet 18,88 Euro. Ja.
Genau, vergessen dürfen wir natürlich auch noch nicht noch Horst Michiel, der ehemalige Wirt der Titanic.
Horst ist immer noch am Leben.
Ja, auch wenn es nicht so scheint, wenn man sich die Ratsversammlung anguckt, was ich vorhin schon mal meinte, Broch ist der Einzige, der redet. Horst Michiel sitzt einfach quasi immer nur daneben, also auf seinem Platz. Und wenn Broch ihn einmal anstupst, dass er sich melden soll, meldet er sich. Und mehr hat er in der kompletten Zeit, die jetzt in der Ratsversammlung sitzt, nicht getan.
Ja. Genau, und er ist ehemaliger Wirt der Nazi-Kneipe Titanic und der Antifa Neumünster ist dieses Jahr aufgefallen, dass er auch noch eine andere rechtsextreme Kneipe am Konrad-Adenauer-Platz etabliert hat, die inzwischen wieder verschwunden ist. Da ist jetzt ein Döner-Imbiss.
Genau, und tatsächlich gefährlicher als Horst Michiel, wobei Horst eigentlich nicht mehr gefährlich ist, körperlich, muss man, muss auf jeden Fall seine Söhne erwähnen, Pascal und Björn, die halt auch schon oft durch Drohungen bei linken Demonstrationen aufgefallen sind und auch definitiv ernst zu nehmen sind. Also es sind keine Leute, die man irgendwie alleine verärgern sollte.
Genau. Ja, kommen wir vielleicht zur AfD. Neumünster aktuell, du hast gesagt, mit 3 Sitzen in der Ratsversammlung. Das sind Andreas Preuß, Petra Preuß und Carsten Ortfeld. Sie haben 4,7% der Stimmen bekommen bei der Gemeindewahl. Das sind 1187 Stimmen. Du hast auch gesagt, die sind nur in 8 Wahlkreisen angetreten und haben dabei aber teilweise über 16% in einzelnen Wahlkreisen erreicht. Wie erklärst du dir das, Carlos?
Erstmal muss man festhalten, dass der Münster halt schon immer relativ braun war. Ich meine, der Club 88, die Titanic. Man sieht es ja an den Wahlergebnissen, dass also in Norddeutschland beziehungsweise gefühlt auch in Westdeutschland ist Neumünster somit die letzte Hochburg der NPD. Und hier feiern sie halt immer wieder Erfolge, das steigert sich von Wahl zu Wahl. Und ich glaube, dass viele diesen Schritt von, keine Ahnung, Beispiel jetzt CDU zu NPD nicht gewagt haben, weil ihnen das zu extrem war. Und da ist natürlich jetzt die AfD das perfekte Bindeglied zwischen NPD und CDU und auch anderen Parteien. Wir sehen es ja an den Abgängen, weil von allen Parteien laufen Leute zur AfD über. Das waren halt neue Gesichter, auch junge Menschen, die da irgendwie, ne, also politisch gesehen jung. Und sich aber nicht zu präsent gezeigt haben, sodass quasi einfach nur dieser Name AfD wahrscheinlich von vielen gewählt wurde. Und aufgrund der, was ich schon gesagt habe, Vorkommnisse im Frühjahr, dass aus Sicht vieler die Stadt, vertreten durch den Bürgermeister, der bei der SPD ist, nichts auch nicht getan hat, um die Leute zu schützen, ist das wahrscheinlich, wie viele immer sagen, so eine Protestwahl gewesen, was es nicht besser macht, weil auch man wählt auch aus Protest keine Nazis. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es halt so dieses große Ganze war und auch die Ampel ist ja nicht gerade beliebt aktuell. Und auch da sehen wir an den aktuellen Umfrageergebnissen, zur Bundestagswahl, wenn jetzt wäre, wie das über 20% die AfD. Und ich glaube, dass einfach auch Neumünster die Quittung bekommen hat für die Politik, die in Kiel und auch in Berlin
Es sind ja auch nicht zwei separate Subjekte hier, die NPD oder Heimat Neumünster und die AfD, sondern es gibt eben auch Gerüchte über eine angebliche Zusammenarbeit der AfD mit der Heimat Neumünster. Das haben sie selbst in den Social Media bekannt gegeben sozusagen. Da gab es verschiedene Austausch mit Manfred Riemke und Carsten Ortfeld. Die haben sich sozusagen gebieft auf Facebook. Nochmal zu den einzelnen Personen hier vielleicht. Der Ratsherr Andreas Preuß, er ist Rechtsanwalt. Er ist schon früher als Anwalt der Nazi-Kneipe Titanic in Erscheinung getreten. Zum Beispiel hat er die Kneipe 2011 vertreten, als die Stadt mit hohen Auflagen auf ein geplantes Konzert der Nazi-Band Kategorie C reagierte. Und er hat eben auch Kontakte zu Marc Broch und Horst Michiel. Ja, zu den weiteren Akteuren, da ist die Kreissprecherin der AfD Neumünster, Berit Caroline Ortfeld. Sie ist die Tochter von Andreas und Petra Preuß und sie ist verheiratet eben mit Carsten Ortfeld. Er ist stellvertretender Kreissprecher, es ist praktisch eine ganze Familie, die dort aktiv ist. Petra Preuß ist Schatzmeisterin aktuell der AfD Neumünster. Und zu Manfred Riemke kann man eben noch sagen, er ist auf Listenplatz 5 der AfD angetreten, war aber gar kein Mitglied der AfD. Was ist richtig?
Er war, wenn ich es richtig erinnere, zeitweise Mitglied, ist aber relativ schnell wieder ausgetreten, da eben die AfD nicht national genug war.
Ja, er ist eben, Riemke ist im Umfeld der Titanic und NPD aktiv gewesen, ist auch NPD-Mitglied gewesen, saß in einem Ausschuss. Ja, und er hat eben auf Facebook behauptet, dass während des Wahlkampfes die AfD mit der NPD zusammengearbeitet hat. Und laut eigener Aussage sei er verantwortlich für den Erfolg der AfD. Wenn man sich seine Facebook-Seite anguckt, er verehrt die Wehrmacht, er leugnet bzw. verharmlost die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Früher war er oft in der Nähe von linken Demos zu finden, heute weniger. Und er hat auch schon AktivistInnen geoutet. Ja.
Genau, zu Petra Preuß muss man nochmal sagen, wenn man auf Facebook schaut, was sie so unter Gefällt mir hat bei ihren Seiten, das ist einmal die Deutsche Stimme, Tichys Einblick, die Freie Kräfte MacPom und Freie Kräfte Güstrow, natürlich auch den Faschisten Björn Höcke, die Heimat als Bundesseite und hat halt ebenfalls wie ihr Mann auch Kontakte zu Marc Broch und Horst Michiel, also zur NPD.
Ja. Gut, das war so eine Zusammenfassung, was wir dort gehört haben an Vorträgen. Und natürlich war dann das fantastische Konzert der Los Fastidios. Vorher haben die Lokalband Scheiße aus Neumünster und Skull Harvest aus
Elmshorn
genau. Gespielt. Ja, ich verwechsel mal Elmshorn oder Itzehoe. Ja, wie geht's jetzt weiter musikmäßig bei dir?
Als nächsten Song des Abends habe ich The Walking Deutsch von Cupido feat. Special K. Das Ganze ist eine Anspielung auf The Walking Dead und ja, in dem Lied besingt er quasi, dass der Wind sich dreht, die Gefahr von rechts, also im Sinne von halt Nazis, ne, wenn er quasi als Zombies bezeichnet, die einfach mitlaufen und trotzdem extrem gefährlich sind. Tatsächlich eins meiner Lieblingslieder, ist ein bisschen langsamer, aber der Text hat es halt in sich und ja, beschwört eigentlich nochmal so ein bisschen im Kampf gegen rechts. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Song und bis zum nächsten Song.
Ja, das war Cupido mit The Walking Deutsch. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema, Hauptthema. Bereits 2019 berichtete das Infomagazin des Freien Radio Neumünsters über das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin und 2020 auch in einer kleinen Meldung darüber, dass es in Gefahr ist. Dieser Beitrag hat nichts an Aktualität eingebüßt. Das Denkmal ist nun akut durch S-Bahn-Baupläne des Berliner Senats gefährdet. Unsere Gästin Kelly Laubinger hat ein Interview mit Radio Dreieckland geführt, das wir uns dazu nun anhören werden.
Und wir wollen heute über einen Gedenktag sprechen, den 16. Dezember. Am 16. Dezember 1942 gab Himmler die den sogenannten Vernichtungsbefehl für Sinti und Roma, jenische auch und andere als Z-definierte Menschen, und gab den Befehl zur Deportation nach Auschwitz. Jetzt war dieser Gedenktag ja eigentlich ein Tätergedenktag und nicht wirklich von der Minderheit, so ein Tag, den die Minderheit sich ausgesucht hat, den sie zum Gedenken an ihre verstorbenen Menschen nutzen möchte. Aber es gab die Möglichkeit, dass Vertreterinnen und Vertreter im Bundestag oder im Bundesrat mit der Bundesratspräsidentin sprechen konnten. Wie lief das ab? Das war am Freitag, richtig?
Genau, das war am Freitag. Ich muss dazu aber sagen, ich war leider krank, sonst wäre ich dabei gewesen. Aber ich habe gehört, dass es sehr gut lief. Und generell ist es ja einfach so, dass die Geschichten der Täterinnen immer präsenter sind als die Geschichten der betroffenen Gruppen. Und so auch, das betrifft auch Gedenktage, das betrifft Dokumentation und so weiter. Es gibt zig Dokumentationen über Täterinnen, aber sehr wenige kennen nur die Betroffenen, auch vom Namen her. Und das ist natürlich etwas, woran wir auch arbeiten. Also wir arbeiten daran, dass unsere Geschichten, die Geschichten unserer Familien sichtbarer wird.
Welche Anliegen sind denn jetzt tatsächlich aktuell? Wir haben im Vorgespräch schon angesprochen, das Denkmal in Berlin ist ja gerade von einer geplanten U-Bahn-Trasse gefährdet. Was ist da der Stand der Dinge?
Genau, also das ist ein Thema, das einfach Sinti wie Roma in Deutschland und auch ja in weiteren Teilen Europas zurzeit bewegt, weil es sich um das europäische Mahnmal für die Deportierten und Ermordeten Sinti handelt. Also es geht jetzt nicht um ein lokales Mahnmal, was auch bedeutend ist, wäre, aber es hat ja nochmal eine ganz andere Dimension dadurch, dass es das europäische Mahnmal ist für die Deportierten und Ermordeten Sinti und Roma. Und ja, das ist leider zurzeit in Gefahr. Und wir haben da natürlich Angst, dass das Mahnmal nicht ausreichend geschützt wird. Also ist es da geplant, dass da eine S-Bahn-Trasse gebaut wird. Und das wird heute im Senat entschieden, soweit ich weiß, um 12 Uhr. Und ja, wir wurden in Gespräch, also wir wurden... Vielleicht erstmal zur Vorgeschichte. Die Minderheit der Sinti und Roma hat erst 2020 aus der Öffentlichkeit erfahren, dass da gebaut werden soll. Und keiner wurde zuerst mit einbezogen. Dann wurde nur der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e.V. Mit einbezogen und weitere Selbstorganisationen nicht. Und dazu muss man auch nochmal erklären, es gibt mittlerweile 128 Selbstorganisationen und Initiativen. 20 sind ungefähr im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e.V. 20 sind entweder in der Bundesvereinigung der Sinti und Roma und 11 sind in der Sinti Allianz Deutschland. Das heißt, die meisten Selbstorganisationen in Deutschland fühlen sich gar nicht von den Dachorganisationen vertreten, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Dachorganisationen können immer nur für ihre eigene Mitgliedsorganisation sprechen. Und das war eigentlich so der Grund, weil wir auf Bundesebene keine Stimme hatten, dass wir gesagt haben, wir gründen dann eine Bundesvereinigung. Und so haben sich ganz viele Vereine Deutschlands zusammengeschlossen und haben die Bundesvereinigung der Sinti und Roma gegründet, um das Mahnmal zu schützen, also um eine Stimme auf Bundesebene zu haben, die auch gehört wird, weil die einzelnen Selbstorganisationen wurden nicht gehört. Weil es immer hieß, wir haben hier unseren Gesprächspartner und der ist mit den jeweiligen Varianten einverstanden. Und ja, das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen, weil wir uns dadurch nicht vertreten gefühlt haben. Und ja, also das war der Gründungsgrund. Dann haben wir die Bundesvereinigung gegründet und es gab ganz lange keine Gespräche. Und jetzt im September... es gab zwei Gespräche insgesamt, das letzte war im September. Da wurde mit uns gesprochen und weiteren Vertreterinnen der Minderheit, der Selbstorganisation. Und es hieß, dass alles offen sei und man jetzt transparent arbeite. Und die jeweiligen Selbstorganisationen und die Parteien, die haben alle ihre Vorschläge gebracht und die Bahn hat auch viele Varianten geprüft und kam dann zu dem Schluss, dass die aktualisierte 12H-Variante die einzige ist, die ja passen würde, aber sie würde halt das Mahnmal tangieren. Und unser Stand ist, von uns aus können 20 weitere Trassen gebaut werden. Das spielt für uns keine Rolle. Aber wir sind dagegen, dass unser Mahnmal auch nur in irgendeiner Weise angetastet wird. Und das wird es. Und auch die Familie des Künstlers, Dani Caravan, ist gegen diese Variante und plant auch eine Urheberrechtsklage einzureichen, sollte die Variante durchgehen. Und ja, also wir wurden angehört und das war dann so, dass wir kleine Hausaufgaben aufbekommen hatten, weil wir zu keiner Lösung kamen, dass die Minderheit sich überlegen soll, welche Variante sie vorschlägt, welche Vorschläge sie hat für den Bau einer S-Bahn-Trasse. Und wir sind keine Architektinnen. und ja, also dann haben wir uns zu einem offenen Brief entschlossen, dem sich auch sehr viele Organisationen angeschlossen haben und weitere Menschen aus verschiedenen Bereichen, Verbündete und so weiter. Und indem wir klargemacht haben, es ist nicht die Aufgabe der Minderheit, eine Lösung für das Problem zu finden und dass unser Mahnmal nicht angetastet werden soll. Und genau, also auf diesen Brief folgte keine Reaktion. Und das war halt unsere einzige Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen und da etwas zu tun, damit wir noch mehr Menschen dafür mobilisieren, die darauf aufmerksam werden. Und jetzt haben wir aus der Presse erfahren, ausgerechnet am 16. Dezember, also am Tag des Auschwitz-Erlasses, haben wir aus der Presse erfahren, dass am Dienstag, also heute, darüber entschieden werden soll. Und das ist natürlich ziemlich enttäuschend, wenn von Transparenz gesprochen wird.
Ich muss vielleicht noch dazu sagen, für Leute, die das Mahnmal nicht kennen, das ist ja ein sehr komplexes Zusammenspiel von Musik, die eingespielt wird. Ich meine, es war auch Romeo Franz, der die eingespielt hat. Die Bäume, die um das Mahnmal herumstehen, die dann im Wind rauschen. Dann haben wir eine Wasserfläche in der Mitte und da wird jeden Tag eine Blume drapiert und drumherum ein paar Steine sind im Gras verteilt, wo auch die Orte draufstehen, wo Menschen ermordet wurden. Also das Ganze ist ein sehr ausgeklügeltes Zusammenspiel von Geräuschen, Stille, Rauschen, Wasser und eine Baustelle würde das Ganze natürlich tangieren, wie du gesagt hast, auch wenn sie nur in nächster Nähe entstehen würde.
Es ist natürlich auch bei Baustellen generell das Problem Lautstärke so und uns wurde mitgeteilt, das würde gar nicht so lange dauern und so weiter, aber wir wissen, wie es läuft mit Baustellen, gerade in Berlin. aber auch bundesweit. Und das würde einfach die Ruhe stören vor Ort. Also es würde das Gedenken stören und auch das Gesamtkunstwerk, das bisher ja gar nicht so betrachtet wird. Also es wird meist immer so gesehen, dass das Mahnmal nur das Becken ist. Aber es ist nicht nur das Becken, es ist die Lichtung. Es sind die Bäume drumherum, die Ruhe schaffen. So, und die Musik. Und also alles drumherum, sozusagen die Natur drumherum. Und das hat der Künstler, der ist mittlerweile leider verstorben, aber er hat es vor seinem Tod, er hat die Debatte leider noch mitbekommen, und vor seinem Tod hat er das auch klargestellt, dass die Bäume alle dazugehören zu seinem Gesamtkunstwerk. Und ja, wie ich schon sagte, es gab Widerspruch von 50 Vereinen ungefähr, bundesweit, die gegen die Trassenführung damals schon waren, als sie aus der Öffentlichkeit daraus von der Öffentlichkeit 2020 erfahren haben, dass er gebaut werden soll, haben auch sehr viele dort demonstriert.
Und es ist ja auch tatsächlich für einige Angehörige der Opfer die einzige Gedenkstätte, die sie haben, da sie ja auch gar nicht wissen, wo ihre Angehörigen begraben wurden, wahrscheinlich in irgendwelchen Massengräbern oder so. Und dann ist das halt der Ort des Gedenkens für viele Leute und besteht auch erst seit 11 Jahren. Also das Denkmal wurde 2012 sehr, sehr spät, wie ich finde, eingeweiht, auch so wie die ganze Geschichte und die Anerkennung des Genozids an Sinti und Roma sehr lange gebraucht hat, um anerkannt zu werden. Also ich glaube, wir haben Anerkennung erst 1982 datiert. Das Ganze hat lang genug gedauert und jetzt soll schon wieder das eingetastet werden. Vor allem, da die Deutsche Bahn ja auch eine besondere Verpflichtung hat, da sie ja damals auch in Kooperation mit den Nazis die Menschen in den Tod transportiert hat. Das ist ja ein relativ zynischer Zusammenschluss, gerade wenn man sich das jetzt nochmal so aus dieser Perspektive betrachtet.
Definitiv. Die Bahn ist ja Rechtsnachfolger der Reichsbahn und von daher ist es wirklich, es ist fast schon zynisch. So, und es ist wirklich, wirklich bitter, dass wir so darum kämpfen müssen, dass unser Mahnmal nicht angetastet wird und das ist eigentlich, dass wir darüber überhaupt debattieren müssen. Also ich muss auch sagen, die Verhandlungen, ich war im September dabei, bei der ersten Verhandlung konnte ich leider nicht dabei sein. Ich muss dazu auch sagen, das ist natürlich auch ehrenamtlich so und das ist, die Arbeit mache ich gerne ehrenamtlich, weil mir das Mahnmal sehr wichtig ist. Es gibt mir, so wie vielen Angehörigen der Minderheit, also den überwiegenden Teil, dass wir keinen Ort, also alle betroffenen Gruppen eigentlich. Es gibt keinen Ort, an dem wir all unserer ermordeten Menschen gedenken können. So, die Asche unserer Menschen, wie du schon sagtest, die liegt überall verstreut. Die ist in Auschwitz, die ist in Belzec, in Dachau und so weiter. Und ja, da ist kein Grab. Aber es möchte auch nicht jeder und auch nicht jede jedes Mal in das Konzentrationslager fahren, um zu gedenken. Weil das ist ja nochmal ein anderer Akt, der ja auch mit viel mit Traumata verbunden ist und sehr schmerzhaft, mit sehr schmerzhaften Erzählungen und Erinnerungen verbunden ist. So, und von daher ist es dieser Ort in Berlin nochmal wichtiger, weil es ein zentraler Ort ist für alle Ermordeten. Und auch wenn die Asche dort nicht liegt, darum geht es nicht. Es ist trotzdem ein Ort des Gedenkens und wir haben nun mal nicht diese Gräber, die wir besuchen können, die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel für ihre Vorfahren besuchen können. Genau, das haben wir nicht und deshalb ist dieser Ort so wichtig für uns. Und es geht nicht darum, dass wir erinnern, es geht, also wir gedenken dort, ja, und wir erinnern, aber die Geschichten unserer Vorfahrenen sind so präsent, dass wir sie eigentlich immer wieder erinnern. So, ob wir wollen oder nicht, es ist einfach sehr präsent. Und die Traumata, die kommen immer wieder hoch. Aber dennoch brauchen wir einen Ort zum Gedenken. Und der Ort ist ja nicht nur für uns, sondern auch für die Mehrheitsgesellschaft. Es geht ja da auch um eine historische Verantwortung, um ja einfach darüber nachzudenken, was geschehen ist und dass unsere Demokratie jederzeit wieder in Gefahr sein könnte. Dass wir alle etwas tun müssen, um ständig dafür zu kämpfen, wie es den anderen Menschen geht. Also, dass wir die Menschenrechte der anderen achten.
Vielleicht noch ein Ausblick auf eure nächsten Schritte in der Sache. Heute hast du gesagt, ist die Entscheidung im Senat. Wie geht's weiter?
Also dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil wir heute ein Treffen haben, 10 Uhr mit dem Bundes-Roma-Verband und der Zinti-Allianz Deutscher. Also wir als Bundesverein und als Zinti-Roma treffen uns mit den anderen zwei Dachorganisationen und beraten uns über weitere Schritte. Und von daher kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Wie ich schon sagte, dass also die Familie Caravan, die Familie des Künstlers, die möchte ja eine Urheberklage einreichen, sollte es zu der Entscheidung kommen, dass da also die Zusage fällt. Und von daher, von unserer Seite aus kann ich dann noch nicht so viel sagen, aber es wird auf jeden Fall Widerstand von uns geben. Wie der ausfällt, das wird halt heute erst entschieden.
Song Nummer 3 ist ein Klassiker von Black Lips. Der Song heißt Bad Kids. All My Friends Are Bad Kids passt, glaube ich, zu vielen Antifas. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Verurteilung von Lina E. hinweisen. Die ganze Verhandlung über war es einfach offensichtlich, dass die Staatsanwaltschaft keine wirklichen Beweise hatte. bis zu dem Zeitpunkt, wo ein selbstbezeichneter Linker ausgepackt hat beim Staat. Und das hat quasi am Ende zur Verurteilung geführt. Lina hat, sie wurde nicht als Redelsführerin verurteilt, hat trotzdem über 5 Jahre Haft bekommen. Aktuell ist sie noch frei, weil beide Seiten in Revision gegangen sind, das Urteil dadurch noch nicht rechtskräftig ist. Wir werden diesen Fall auf jeden Fall weiter beobachten und wünschen Lina und allen anderen gefangenen Antifas und auch aktuellen freien Antifas alles Gute, viel Solidarität und viel Erfolg weiter im Kampf gegen rechts.
Und da sind wir wieder. Ich begrüße hier im Studio Kelly Laubinger. Sie ist Geschäftsführerin der Sinti-Union Schleswig-Holstein und Vorsitzende der Bundesvereinigung Sinti und Roma. Hallo Kelly.
Hallo.
Und Marlo Thormann, Vorstand der Sinti-Union Schleswig-Holstein und auch im Vorstand der Bundesvereinigung der Sinti und Roma. Natürlich ist Marlo auch noch Vorstand im Verein für Toleranz und Zivilcourage Neumünster. Hallo.
Hallo Ingo.
Na, ihr beiden. Ja, wie ist das Jahr gelaufen? Darauf wollen wir heute gucken. Unser Radiokollege Pedro hat aus seiner Perspektive heraus gesagt, 2023 war scheiße und alles wird scheiße bleiben. Kelly und Marlo, seht ihr das auch so? War 2023 nicht so gut, wenn wir es ja jetzt in schönen Worten formulieren wollen?
Also politisch gesehen war es natürlich nicht so gut für die Gesamtgesellschaft. Für uns war es dennoch ein sehr gutes Jahr, weil wir sehr viel Sichtbarkeit dieses Jahr erlangt haben. Also es gab 47 Presseartikel bundesweit von uns, also sowohl bundes- als auch landesweit, von SZ, FAZ zu Schleswig-Holsteinische Tageszeitung und Freies Radio Münster natürlich, dem Radio, dem wir auf jeden Fall treu bleiben.
Vielen Dank.
Genau, also es gab sehr viel Sichtbarkeit für unsere Geschichte, für unsere Arbeit. Das war sehr gut. Wir konnten ein Büro eröffnen. Ich denke, dazu kommen wir später auch nochmal. Und wir haben die ersten Veranstaltungen durchgeführt. Und für uns war es ein sehr gutes Jahr, für uns als Sinti und Schleswig-Holstein. Ja. Wie siehst du das?
Ja, ich kann dem ganz wenig zufügen.
Das war auch gut.
Das Jahr war... Damit haben wir nie gerechnet. Und auch die Veranstaltungen, die wir hatten und noch haben werden, Anfang des Jahres jetzt, sie waren gut besucht, interessierte Menschen und wir konnten viel weitergeben, wir konnten aber auch selber viel lernen.
Ja. Ich sag mal, was waren denn 2023 eure größten Erfolge, was die Aufarbeitung der Geschichte der Sinti und Roma angeht? Ich bin ja auch Historiker und das interessiert mich natürlich dann auch aus persönlichen Gründen.
Ja, also es gab, wie gesagt, mehrere Meilensteine. Zum einen muss ich jetzt nochmal erwähnen, weil es schon sehr besonders ist für uns als Selbstorganisation der Sinti und Roma, dass wir die vielen Zeitungsartikel hatten, also Presseartikel, 47 Presseartikel insgesamt. Dann wurde natürlich der Antrag, die Aufarbeitung der Geschichte in Schleswig-Holstein beschlossen. Das wurde schon im Januar 2021 beschlossen und mittlerweile hat sich auch ein Gremium gegründet, in dem wir beide, also Marlo Thormann und ich, Mitglied auch sind und das Forschungsvorhaben, das jetzt gestartet ist, auch engmaschig begleiten werden. Also das ist jetzt alles noch sehr frisch.
Ja.
Ja.
Weißt du, wann das starten wird? Also
es ist jetzt schon gestartet.
Ja.
Jetzt, ich glaube, Anfang Dezember kam eine Pressemitteilung raus vom Schleswig-Holsteinischen Landtag, in dem es angekündigt wird. Und das dauert jetzt alles. Mhm. Also generell die Forschung. Und das ist ja auch gut. Also es soll ja Zeit nehmen. Die Forschung soll sich ja Zeit nehmen, damit es vernünftig aufgearbeitet wird, die Geschichte. Und das ist schon mal ein großer Meilenstein. Wir sind Mitglied im Landtagsgremium zu Fragen der Deutschen Sinti und Roma. Das sind wir mittlerweile auch jetzt schon länger, aber es ist trotzdem noch mal ein Meilenstein. Im Sommer 22, wir sprechen jetzt über 23, das weiß ich, aber ich muss es trotzdem noch mal erwähnen, wurden wir namentlich... Also wir als Sinti und Schleswig-Holstein namentlich im aktuellen Koalitionsvertrag der CDU und Bündnis 90 der Grünen erwähnt und unsere unverzichtbare Arbeit wurde hervorgehoben. Und das war natürlich damals schon ein Meilenstein, aber es hat dazu geführt, dass wir jetzt unsere Räumlichkeiten haben,
ja,
zu denen wir ja später nochmal kommen werden.
Diese warmen Worte kennen wir als Freies Radio auch. Also wir sind auch als unverzichtbar gewürdigt worden im Landtag, leider hat das zu nichts geführt.
Ja, also im Koalitionsvertrag stand auch, dass wir weiterhin gefördert werden. Also weiterhin bezog sich jetzt nicht auf uns, aber genau, wir haben jetzt sozusagen, also dadurch habe ich jetzt eine 20-Stunden-Stelle als Geschäftsführerin der Zentren in Schleswig-Holstein, als auch unsere Räumlichkeiten, wobei die 20 Stunden natürlich gar nicht ausreichen für die Arbeit, die wir leisten.
Ja, ja. Die Räumlichkeiten sind in der Feldstraße. Erzähl mal, wie ist das Umfeld da so?
Mhm. Also seit dem 1. Juni 2023 haben wir die Geschäftsstelle. Mhm. Und das Büro befindet sich in der Feldstraße 31 in 24536 nach Münster. Also es ist die meistbefahrene Straße nach Münster, also mitten am Ring. Es ist sehr laut, machen wir uns nichts vor. Aber wir haben natürlich dadurch viel Sichtbarkeit. Also wir haben schön draußen unsere großen Logos platziert, weil wir sichtbar sein wollten. Mhm. Wir hätten auch gerne Räumlichkeiten in der Innenstadt gehabt. Aber das Problem da war natürlich, dass die Mieten sehr hoch sind und dann hätte man kleine Räume gehabt.
Ja.
Und das wollten wir nicht. So haben wir zwei Büroräume. Da haben wir in einem Büroraum unter anderem unsere neu eröffnete Antirassismus-Beratungsstelle für alle von Rassismus und Antisemitismus getroffene Menschen. Und dann haben wir einen großen Veranstaltungsraum für alles Mögliche, also für Lesungen, für Veranstaltungen, für unsere Kunstprojekte. Also das ist unser Multifunktionsraum, den wir immer wieder umfunktionieren. Und je nachdem, was gerade gebraucht ist, werden wir es da machen. Dann haben wir eine große Küche, was auch sehr schön ist, weil wir auch ein Kochprojekt haben. Mhm. Und genau, also der Zugang zur Geschäftsstelle, der ist barrierearm. Eine Stufe.
Ja.
Ist es leider doch hoch. Wir hatten geguckt nach barrierefrei, aber das ist sehr schwierig.
Sehr
genau.
Schwierig
in der Münze, ja. Und das ist uns aber auch wichtig. Mhm. Genau, wir haben, also im Veranstaltungsraum haben wir auch Platz für Menschen bis zu 50 Personen. Also wir haben reichlich Platz.
Ja.
Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich unsere Räumlichkeiten haben. Das heißt endlich, wir hätten ja nie damit gerechnet, dass wir irgendwann mal Räumlichkeiten haben werden. Und von daher ist es halt auch ein großer Meilenstein für uns.
Ich sehe mal, meistens habt ihr schönes Licht brennt, so das dann auch einladend wirkend, ne, wenn man durch die Feldstraße fährt. So. Das ist immer das einzige Licht meist.
Ja.
Vielleicht auch, weil ihr so viel arbeitet.
Ja, das kann natürlich auch sein. Also das Büro wird ja überwiegend ehrenamtlich geführt. Also es wurde erstmal selbst, überwiegend selbst kernsaniert und renoviert.
Ja, ja.
Das haben wir alles selber gemacht. Es musste sehr viel gemacht werden vom Boden, Wände, Decken und so weiter. Und die überwiegende Arbeit ist halt nach wie vor, außer meine 20-Stunden-Stelle, halt ehrenamtlich. Und wir arbeiten halt, ja, also die Frage ist, wann haben wir frei?
Ja, das ist wirklich auch die... Das große Problem, das ich so beim Ehrenamt sehe inzwischen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wir sind ja auch auf dem Ehrenamtsempfang gewesen hier alle. Und ja, irgendwann ist so eine Grenze erreicht, ne? Der Erschöpfung vielleicht auch oder auch der Muße, die man dann noch irgendwie für andere Dinge hat. So. Was war denn 2023 negativ? Also gibt es irgendwelche Misserfolge oder Niederlagen?
Also politisch gibt es immer sehr viele. Schauen wir uns die AfD-Wahlen an und so weiter. Aber wir beziehen uns jetzt nur auf die Zentrum Schleswig-Holstein.
Genau, würde ich auch.
Der einzige, ja, was heißt Misserfolg? Also wir haben halt sehr lange auf die Auszahlung gewartet des Geldes. Und wir hatten vorher schon unsere Büroräumlichkeiten angemietet. Und mein Gehalt und so weiter. Das hat natürlich 3 Monate gedauert und es war ein Riesenproblem. Gerade wenn man darauf wartet, dass... Ja, also Ehrenamtliche, die Ehrenamtliches leisten und darüber hinaus dann halt erstmal Miete vorstrecken müssen, Gehalt vorstrecken müssen und so weiter. Das war ein großes Problem.
Ja.
Also da wussten wir auch nicht, wie machen wir da weiter. Aber generell Misserfolge fallen mir sonst keine ein. Also das war so ein erfolgreiches Jahr für uns. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Presseartikel, sondern auch die Veranstaltungen und so weiter. Und es war alles sehr gut besucht und das freut uns.
Ja. Ihr macht Veranstaltungen für von Rassismus getroffene Menschen. Warum sprecht ihr von getroffen anstatt betroffen?
Mhm. Also eigentlich haben wir immer von Betroffenen gesprochen. Mhm. Und wir haben ja das Projekt, also die Antirassismusberatungsstelle, die wird ja gefördert von der Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung. Das macht ein Zinto, also diese Stelle, die halbe Stelle. Und wir haben von REACT, also dem Träger, das Wording aufbekommen, von Getroffenen zu sprechen.
Ah ja, okay.
Und das war eigentlich nur für das Projekt gedacht, aber irgendwie, wir haben es übernommen.
Also ich kann es nicht
erklären.
So, ja.
Genau, also ich kann es jetzt nicht erklären, warum. Es ist einfach so drin im Kopf.
Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ja.
Ja, also ja, ich glaube, die Feinheiten werden den meisten gar nicht auffallen. So.
Ja, ja.
Und getroffen zeigt ja auch nochmal, was für ein Schaden das ist. Ne?
Ja, also, genau. Man sollte auch nicht immer so von Opfern sprechen, sondern irgendwie, ja, eben die Menschen, die dahinter stecken. Ne?
Ja, vor allem, wir sind ja keine Opfer. Also
nee.
Ja, die Geschichte der Sinti und Roma hat eine lange Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte und so weiter. Keine Frage, aber wir sind deshalb trotzdem keine Opfer.
Mhm.
Also egal, was wir erlebt haben, wir sind Überlebenskünstlerinnen so über Jahrhunderte gewesen,
ja.
Auch heute noch. Und
ja.
Jetzt, wir fangen an, uns zu wehren.
Ja. Wir haben hier vor gut 2,5 Jahren gesessen. Am 19. Juli 2021 hat unser Magazin über einen Vorfall von Antiziganismus im Fitnessstudio Muskelkater berichtet. Dort wurdest du, Kelly, wegen deines Nachnamens als Mitglied unter fadenscheinigen rassistischen Gründen abgelehnt. Das hat sich natürlich ins Gedächtnis eingebrannt, hier in Neumünster auch. Und ja, hat es einen Vorfall ähnlicher Art 2023 gegeben, über den du berichten möchtest?
Ja, ein Vorfall klingt schon mal sehr nett für Rassismus, der einfach strukturell verankert ist. Es gab nicht nur einen Fall.
Ihr habt etliche wahrscheinlich.
Genau, es gab sehr viele, aber einen ganz konkret, den wir jetzt juristisch verfolgen und auch belangen werden. Also mein Anwalt hat da schon einen Brief rausgeschickt.
Ja, ja.
Und zwar war es so, dass ja, also ich wollte im Rahmen unserer antirassistischen Lesereihe, die wir als Sinti und Schleswig-Holstein organisiert haben, ein Zimmer buchen für unseren Gast Max Czolek und hatte dann geschaut, welches Hotel und dachte mir, ach, das ist 5 Minuten ungefähr entfernt von unserem Büro.
Mhm.
Und habe dann eine Anfrage gestellt über das Kontaktformular an das Hotel Hildebrand und habe dann man hat sich bedankt für die Anfrage und also es lief der Kontakt lief über E-Mail ab.
Ja.
Und dann wurde mir gesagt, sehr gern können wir Ihnen ein Zimmer anbieten zum Preis von so und so. Und ja, bitte sagen Sie uns Bescheid.
Genau.
Ja. Ich habe dann, das war am 15.10., also die Lesung war, ich glaube, am 25.10., ich glaube, 10 Tage später. Genau, und dann habe ich geantwortet. Ich habe gesagt, das freut mich, wir von der Sinti und Schleswig-Holstein sitzen in der Feldstraße 31. Also damit wollte ich sagen, wir sind praktisch Nachbarinnen.
Mhm.
25344 in Neumünster, möchten das Standard-Einzelzimmer gern für unseren Gast, ja. Max Czolek buchen.
Wäre praktisch gewesen für Max.
Genau. Ja. Und habe dann den Zeitraum geschrieben und habe darum gebeten, dass sie mir ihre Bankverbindung senden, damit wir das Zimmer bereits im Vorfeld zahlen können. Und er dann einfach einchecken kann. Also das habe ich genauso beschrieben in der E-Mail. Und dann habe ich als E-Mail zurückbekommen, ich lese das mal vor.
Ja.
Sehr geehrte Frau Laubinger, vielen Dank für Ihre E-Mail. Leider darf ich Ihnen kein Zimmer vermieten, da wir mit der Familie Laubinger leider schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist zwar schon einige Zeit her, aber wir haben da strikte Anweisungen. Frau ist eine Aushilfe und wusste das leider nicht besser. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und ich muss dazu sagen, die vorherigen E-Mails hatte halt eine andere Angestellte geschrieben. Und das kam dann von einer weiteren Angestellten.
Ja. Ja, das ist schon wirklich hart. Also das muss man erstmal sacken lassen, wenn man so eine E-Mail bekommt.
Ja, also ich habe die E-Mail gelesen und habe gedacht, ich will ja selber nicht mal übernachten. Also wir möchten im Voraus bezahlen. Ich werde dann nicht schlafen. Wo ist das Problem?
Ja,
also
ja.
Ich habe ja damit nichts zu tun, außer dass wir als Sinti und Schleswig-Holstein, also als gemeinnützige Organisation, die bundesweit geschätzt wird für ihre Antirassismusarbeit, einfach nur bezahlen. Mhm. So, also keiner möchte da langfristig wohnen. Also gut, im Hotel wohnen ist ja nochmal ein Luxus. aber ja, ich habe gedacht, so, das kann doch jetzt nicht sein. Und also ich muss auch sagen, mein zweiter Gedanke war, da hat wohl jemand echt gepennt. So, da hat jemand nicht sich die Mühe gemacht, uns irgendwie zu googeln oder mich zu googeln oder so. Und ja, also das zeigt ja auch schon, wie sicher man sich fühlt.
Ja, und dass man irgendwie so von Sippenhaft ausgeht irgendwie.
Genau, also ich würde ja nie damit, also wenn ich schlechte Erfahrungen mache mit jemandem, der Schmidt heißt oder Meier oder keine Ahnung, irgendwelche Nachnamen, die halt typisch sind für die Mehrheitsgesellschaft oder ja, sehr verbreitete Nachnamen sind, dann würde ich nie darauf kommen, das auf jemand anderen zu beziehen. So. Aber mit uns wäre das leider ständig gemacht. Und also Laubing ist ein bekannter Zinti-Nachname, das hatten wir in der letzten Sendung schon, also vor 2 Jahren. Und das ist halt, ja, das geht halt gar nicht. Also ich habe mich
dann, ja, wobei ich auch sagen muss, es gibt Leute, die können da dann auch gar nichts mit anfangen mit dem Namen. Also,
ja, klar.
Dass, die sich da nicht auskennen oder so.
Das stimmt.
Würde ich sagen.
Ja. Aber Leute, die den Nachnamen kennen und aus Neumünster kommen, die wissen, das ist ein Zinti-Nachname.
Ja.
Also den Nachnamen gibt es deutschlandweit.
Ja. Und
meist sind es Leute, die schon Zinti kennen oder schon mal gehört haben und das aber mit Zinti sofort verbinden.
Ja.
Und weil es halt ein sehr verbreiteter Nachname ist. So. Und der Nachname, der ist hier auch auf den Holocaust, auf der Holocaust-Gedenktafel.
Genau.
Genau, da stehen die Nachnamen.
Da sind sehr viele Laubingers.
Genau, meiner Familienmitglieder und auch anderen Mitgliedern der Minderheit. Und ja, es ist eigentlich sozusagen bekannt, dass Laubinger zu Zinti gehört. Und ich habe ja auch reingeschrieben, wir von der Zinti und Schleswig-Holstein. Ich habe mich dann an die Antidiskriminierungsstelle gewendet. Und ja, da wurde auch ein Brief hingeschickt. Und es war keine Einsicht da. Und ich habe mich dann an meinen Rechtsanwalt gewandt.
Ja. Ja, ich will mir keine Wertung jetzt hier erlauben, aber wir wissen ja, wie das Verfahren 2021 da ausgegangen ist mit dem Fitnessstudio. Sie wurden verurteilt, ja, für eine Strafzahlung zu leisten.
Mhm. No. Ja, das war ein großer Meilenstein, also für uns als Minderheit generell, weil es bis dahin gar nicht üblich war, dass wir aufstehen und uns wehren. Also wir haben auch sehr viele Zuschriften bekommen, auch aus anderen, also nicht europäischen Ländern, über Social Media. Und ja, es haben sich sehr, sehr viele dafür bedankt, dass ich gekämpft habe. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig das ist. Und man hat leider bei ja, vielen Fällen gar keine Beweise. So, und dass man das so schwarz auf weiß hat, wie ich jetzt per E-Mail, genau, das kommt ja selten vor.
Genau. Bei einem Fitnessstudio waren es ja Zeugen oder Zeuginnen, die das dann auch berichtet haben. Da war ja keine E-Mail oder irgendwas, auch kein Telefonat, sondern wirklich nur so das Gespräch, ne?
Ja, also das Gespräch, dann habe ich ja 2 Freundinnen hingeschickt.
Ja.
Ich habe die Absage schriftlich erhalten, während sie überall gleichzeitig Werbung geschaltet haben.
Genau, genau. Ja, wir werden im neuen Jahr sehen, was davon wird. Auf jeden Fall viel Solidarität hier vom Team Café Alerta. Genau.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass wir das anhören konnten. Marlo, möchtest du noch was hinzufügen?
Ich kann jetzt einige Sachen noch dazu hinzufügen.
Ja.
Für uns ist dies Jahr eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen. Unsere Arbeit ist ja, dass wir uns und unsere Arbeit erstmal bekannt machen, dass die Menschen erstmal überhaupt wissen, was sind Sinti, was sind Romas.
Ja.
So. Und da war das eigentlich schon ziemlich erfolgreich, das Jahr, aber noch nicht erfolgreich genug. Das heißt, wir sind noch am Arbeiten. Und das, was wir jetzt gemacht haben, dieses Jahr, ist im Endeffekt der Startpunkt für das nächste Jahr. Und nächstes Jahr wird es noch ein bisschen mehr.
Ja.
Weil wir auch langsam in unserer Gemeinschaft Menschen finden, die mit uns zusammenarbeiten.
Ja. Ich habe euren Jahresbericht gesehen, der ist wirklich erst auf 150 Seiten stark oder sowas.
100 Seiten.
100 Seiten, aber
also
es kam mir vor wie ein riesiger Wälzer.
Ja. Viele Sachen sind aber nicht drin.
Nee, also einige Sachen haben wir vergessen.
Ja, ja.
Genau.
Ja, aber wenn man sowas ehrenamtlich betreibt, dann auch, ja.
Genau, also das war halt auch alles ehrenamtlich. und ja, es ist halt einfach ein Herzensprojekt.
Ja,
so,
ja.
Es ist sehr anstrengend, weil man halt auch gerade bei dem Thema...
Wie viel Freizeit
Thema,
habt ihr noch so, also nebenher?
Ja, also da sind wir jetzt gerade so am Üben, weil eigentlich haben wir ja so die letzten 2 Jahre, also wir haben nie eine Woche Urlaub gehabt oder so.
Nein.
Seit Sommer 21, seitdem wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, wir haben keinen Tag Urlaub gehabt. Also nicht eine ganze Woche voll. Wir sind mal froh, wenn 2 Tage mal nichts ist. Aber dann kommt natürlich trotzdem immer was. Also wir kriegen so viele E-Mails rein. Wir haben keine Fachangestellte, keine Verwaltungsfachkraft. Also falls jemand zuhört und einen Job sucht, meldet euch gerne bei uns. Genau, und es kommen halt sehr viele E-Mails und Anfragen rein. Und je bekannter wir werden, desto mehr Anfragen kriegen wir natürlich auch.
Ja.
So. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, das alles zu managen. Und es kommen natürlich auch nicht nur schöne Nachrichten rein, sondern je öffentlicher wir werden, desto mehr rassistische Nachrichten kommen halt auch leider rein. So, ne?
Und Hasskommentare.
Genau, und... Ja, da sind wir jetzt über Social Media mittlerweile gut aufgestellt, dass mehrere reingucken und löschen, blockieren oder je nachdem auch zur Rechenschaft ziehen. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig abzuschalten. Also wir haben jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr sind eigentlich mal so die Tage, die wir runterfahren.
Ja.
So.
Nein, aber wir erfahren, dass ihr auch noch krank wart jetzt.
Genau, also natürlich wird man dann krank. aber man macht dann trotzdem irgendwas, und sei es Social Media oder Vorbereitung oder so.
Ja.
Und wir haben jetzt am 9.1. unsere nächste Veranstaltung über jüdisches Leben in Deutschland im Rahmen unserer Safer Space Veranstaltungsreihe mit Max Czolek.
Mhm.
Und genau, da muss natürlich auch einiges hier vorbereitet werden.
Ja, ja. Wie viele Plätze sind da noch verfügbar? Also du hast schon Anmeldungen?
Ungefähr die Hälfte. Also wir haben jetzt 25 Plätze belegt.
Mhm. Okay.
So, also man kann sich jetzt noch anmelden, per E-Mail bitte unter zintiunion.sh@web.de.
Ein Wort? Zintiunion.sh.
Genau. Mhm. Und genau, bitte kurz anmelden. Und ja, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. 18 Uhr geht's los. Und dann gibt es einen Vortrag über jüdisches Leben in Deutschland. Und hinterher wollen wir natürlich auch nochmal darüber diskutieren, weil das ist wie bei Sinti und Roma. Die meisten Menschen kennen keine Jüdinnen und Juden persönlich. Genauso wie Sinti und Roma, die viele, also alle kennen Vorurteile, aber die wenigsten kennen uns persönlich.
Ja. Okay, das wird sicherlich spannend werden. Also kommt gut ins neue Jahr. Danke, dass ihr da wart. Und wir hören wieder ganz viel von euch beim nächsten Jahresrückblick 2024 im Café Alerta. Vielen Dank, Kelly
vielen
und Malo.
Dank. Vielen Dank.
Die Berliner Skatepunk-Band ZSK gedenkt in dem Lied 13 Minuten dem Kommunisten Georg Elser, welcher im Gegensatz zu Stauffenberg und Co. kein Nazi war, stattdessen von Anfang an sich dem Naziregime widersetzt hat. Am 8. November 1939 verübte dieser einen Anschlag in München der Bürgerbräukeller. Leider verließ Adolf Hitler 13 Minuten zu früh die Veranstaltung. 13 Minuten. 13 Minuten, die eventuell den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen wie den Holocaust verändert hätten. Natürlich fragen sich jetzt viele, warum dieser Mensch kaum Beachtung findet. Ganz einfach, er war Kommunist und kein Nationalsozialist. Deutschland war schon immer antikommunistisch eingestellt. Es ist auch noch heute. Dieses Lied ist ein Gedenken an Georg Elser und allen Antifas, die im Kampf gegen rechts ihr Leben lassen mussten.
Das war ZSK mit 13 Minuten. 13 Minuten hätten in Israel wohl nicht gereicht, um die Zerstörungswut der Hamas und die weltweite Pogromstimmung dann darauf aufzuhalten. Am 7. Oktober griff die Hamas, unterstützt durch den Iran, Israel an. Die IslamistInnen gingen mit unvorstellbarer Brutalität vor. Neben SoldatInnen wurden vor allem ZivilistInnen auf sadistische Weise verletzt, gefoltert und vergewaltigt. Darunter befanden sich Kinder, Ältere, Schwangere, Menschen mit Behinderungen, RaverInnen auf einem Festival. Mehr als 1400 Menschen wurden ermordet, zudem mehr als 240 Menschen als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Infolge der Bedrohungslage und dem weiter anhaltenden Beschuss mit zahllosen Raketen wurden 200.000 Israelis zu Binnenflüchtlingen. Seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Jüdinnen an einem Tag umgebracht. In Israel wird der Angriff auch als israelisches 9/11 bezeichnet. Die Autorin Elfriede Jelinek sieht die, Zitat, bedingungslose Zerstörungswut einer Terrorbande am Werk. Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, erkennt eine neue Qualität in dem Angriff. Er sagt, erstmalig seit dem Holocaust sind Juden und dann auch noch in ihrem eigenen Staat in einer so großen Zahl ermordet worden, einfach nur, weil sie Juden sind. Diese barbarische Tat hat sich gegen jüdisches Leben gerichtet, nicht gegen das Existenzrecht des jüdischen Staates Israel. Es sind Babys ermordet worden, einfach nur, weil sie als jüdische Babys geboren wurden. Zitat Ende. Der Journalist Amir Tibon von der Zeitung Haaretz überlebte selbst mit viel Glück das Massaker. Kugeln der Hamas schlugen über lange Stunden unmittelbar neben ihm und seinem einjährigen Kind ein. Er benennt als Konsequenz für Israel: Zuerst müssen wir überleben, das können wir nicht, wenn wir tot sind. In der Folge des 7. Oktober kam es zu zahllosen antisemitischen Angriffen in vielen Ländern, so auch in Deutschland. Synagogen wurden mit Molotow-Cocktails angegriffen, das jüdische Krankenhaus Berlin mit Steinen. Wohnungen von Juden wurden markiert. Viele Jüdinnen empfinden große Angst. Bini Gutmann vom Jüdischen Weltkongress beschreibt diese Perspektive so: Für uns als Juden und Jüdinnen aus der Diaspora war und ist Israel ein Schutzraum, ein sicherer Hafen vor eskalierendem Antisemitismus in unseren Heimatländern. Und genau dort ist nun ein Pogrom verübt worden. Das hat in vielen Juden und Jüdinnen ein altes Trauma neu aufgerissen. Das Trauma, Mord und Verfolgung ungeschützt ausgesetzt zu sein. Weltweit herrscht Pogromstimmung. Wenn es ein jüdisches Sicherheitsgefühl gab, dann ist es verschwunden. Auch Holocaust-Überlebende wurden retraumatisiert. Viele Jüdinnen verstecken noch mehr als vorher ihr Judentum, tragen keine Kippa oder Davidsterne, sprechen kein Hebräisch mehr in der Öffentlichkeit. Anna Segal von Kahal Adas Yisroel formulierte es so: Wir fühlen uns als wandelnde Zielscheiben. Unterdessen demonstrieren wiederholt große Massen, ausgerüstet mit palästinensischen Flaggen. Doch wann wird diese sogenannte Palästina-Solidarität aktiv? Nicht etwa 2019, als das Gaza Youth Movement monatelang Jugendliche gegen die Hamas mobilisierte, bis diese Bewegung brutal niedergeschlagen wurde. Auch nicht etwa, wenn, wie erst im August 2023, Tausende in Gaza gegen Stromknappheit, Armut und den Sturz des Hamas-Regimes auf die Straße gehen. Nicht, wenn die Hamas GewerkschafterInnen bedroht oder Queers foltert. Nicht für die Öffnung der Grenze von Gaza nach Ägypten demonstriert die Palästina-Solidarität. Nicht für die Aufnahme der Geflüchteten durch die umliegenden Länder und nicht, wenn die Zivilbevölkerung durch die Hamas in Geiselhaft genommen wird. Und das, obwohl die Hamas Flüchtende in den Süden des Gazastreifens beschießt und explizit klarstellt, die Tunnel sind nur für die TerroristInnen. Die sogenannte Palästina-Solidarität regt sich auch nicht, wenn fehlgeleitete Raketen der Hamas oder des islamischen Dschihad wieder und wieder zahlreiche PalästinenserInnen töten. Die sogenannte Palästina-Solidarität demonstriert einzig und allein dann, wenn es gegen Israel geht. In welchen Ländern wird nun die sogenannte Palästina-Solidaritätsbewegung aktiv? Die größten Demos für Palästina finden in den letzten Wochen weniger in den arabischen Staaten statt, sondern vor allem in Europa, etwa in London mit 300.000 Teilnehmenden. Auch in Berlin gingen bereits mehrfach 10.000 auf die Straße. Organisiert entweder von linken, palästinanationalistischen oder islamistischen Gruppen. Auch in Neumünster trafen sich einige verstrahlte Menschen zweimal am Konrad-Adenauer-Platz, um von dort aus zum Großflecken Südseite zu laufen. Beginnen wir aber zunächst mit dem 25. November 2023, als eine Friedensdemo des Wagenknecht-Lagers in Berlin standfand, von der ein großer Teil das Thema Palästina-Solidarität umspannte. Ich habe davon im Fleckenhörer vom 27. November berichtet.
Mit einem Streichholz lässt sich gut zündeln, mit Politik ebenfalls. Am Samstag gab es in Berlin eine unter anderem von Christoph Ostheimer initiierte Friedensdemonstration, die aber keine war. Nationaler Egoismus, Anti-Amerikanismus, Anti-Modernismus und Hass machten sich dort breit. Die sogenannte Friedensdemonstration war eine Demo für Willkür, Sadismus, Terror und Krieg. Eine Friedensbewegung, die einfach nur abstrakt Verhandlungen, Abrüstung, Waffenstillstand und Frieden fordert, ist in der Realität komplexer Konflikte in keinem Fall ein progressives, linkes oder antifaschistisches Projekt. Auch die Abgrenzung nach rechts funktionierte wie bei der ersten Wagenknecht-Demo überhaupt nicht. Es gab Holocaust-Relativierung, antisemitische Codes und Verschwörungsideologien. Es wurden Schilder "Ami, go home" von Compact hochgehalten. Der Musiker Pablo Miró hielt eine Holocaust-relativierende Rede über Gaza. Darin beklagte er angebliche Gräueltaten der Israelis, die schlimmer seien als alles andere. Er forderte, Zitat, Stolpersteine für Gebäude, die in Gaza bombardiert wurden, weil darin angeblich vielleicht ein Jude war. Zitat Ende. Der Dritte Weg war mit einem Neonazi-Streamer unterwegs. Verschwörungsgläubige und AnhängerInnen des autoritären Putin-Regimes von der sogenannten Freedom Parade hatten einen eigenen Blog. Ich könnte allein anhand der Berichte der antiverschwurbelten Aktion, die diese Vorfälle dokumentiert hat, eine Stunde damit füllen. Zwei Transparente stechen hervor. Stoppt den Völkermord in Palästina und Mensch ist nicht im Krieg mit Russland. Während mit dem zweiten Transparent jedwedes Mitgefühl mit den ukrainischen Opfern des russischen Imperialismus verweigert wird, enthält das erste die Genozidbehauptung gegen Israel, über Gaza hinaus ausgedehnt, obwohl sich diese trotz der nicht prüfbaren Todeszahlen von Hamas aus Gaza nicht halten lässt. Ich halte es mit der VVN, die sagt, Antisemitismus, Corona-Leugnung, Querfront sind nie zu tolerieren. In Erinnerung an alle Opfer des Hamas-Faschismus in Israel gilt heute wie alle Tage nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
Fassen wir zusammen, es waren Leute auf der von Ostheimer initiierten Demo, die auf Vergewaltigte, Verschleppte und Ermordete spucken, den faschistischen Kriegsverbrecher Putin huldigen und mit Nazis marschieren. Übrigens war auch der Holocaust-Leugner Nikolai Nerling zum Mitmarschieren bei der sogenannten Friedensbewegung. Kommen wir von der Hauptstadt des Landes zu Neumünster. Der Initiator des Friedensforums unterstützte am 2. Dezember eine israelfeindliche Demo. Auch darüber haben wir berichtet.
Am Wochenende fand eine skurrile Demonstration des Friedensforums Neumünster statt. Unter dem Motto Freiheit und Frieden für Palästina zogen am 2. Dezember etwa 70 Menschen zum Großflecken, wo ihre Zahl später noch einmal auf ca. 100 Menschen anwuchs. Die Organisatorin der Demo, Christine Martin, hatte bereits am 1. November eine Mahnwache veranstaltet. Ulla Trompete nennt sie sich auf Facebook und ist der Meinung, dass unsere Meinungsfreiheit in Deutschland drastisch eingeschränkt werde und dass sie keine Angst vor kleinen Kommunalpolitikern habe. Wie die Kieler Nachrichten schreiben, wird gegen sie wegen Volksverhetzung nach § 130 StGB ermittelt. Zur Demo. Unter israelfeindlichen Losungen und manche mit erhobenem Zeigefinger zogen die TeilnehmerInnen zum Großflecken. Es waren Allahu Akbar-Rufe zu hören. Allahu Akbar ist vieles, aber auch eine Formel im politischen und gewaltsamen Islamismus. Viele Anschläge sind mit Allahu Akbar-Rufen begleitet worden, auch jüngst bei den Massakern der Hamas. Bei der ersten Rede wurden unter dem Motto »Geschichte wiederholt sich« die PalästinenserInnen von heute mit den Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus verglichen. Auf einem Plakat war »Kinder töten ist keine Selbstverteidigung« zu lesen. Hier wird das jahrhundertealte antisemitische Stereotyp, das Bild Israels als Kindermörder, heraufbeschworen. Auf einem weiteren Plakat war zu lesen, ihr denkt, ihr raubt ihnen ihr Land, doch in Wahrheit schenkt ihr ihnen das Paradies. Dieser Text stammt aus einem Märtyrer-Glaubenssatz und ja, wahrscheinlich hat er auch einen islamistischen Hintergrund. Soweit meine Eindrücke von dieser Demo, die in den Kieler Nachrichten und im Holsteinischen Kurier als friedlich beschrieben wird. Ich hatte einen anderen Eindruck.
Ich traf am Rande der Demo den Oberbürgermeister Tobias Bergmann, der sich mit dem Ordnungsamt besprach. Sichtlich unwohl fühlte er sich mit dem Auftreten der Akteure der Demo. Die Demo-Anmelderin vom 2. Dezember hatte geschworen, dass das ihre letzte Demo als Anmelderin sein würde. Vermutlich deshalb, weil ihr die Situation in den letzten Minuten aus der Hand glitt, als sie die Demonstrierenden zum Tanzen animierte. Schon 12 Tage später, am 16. Dezember, fand erneut eine israelfeindliche Demo statt. Anmelderinnen waren zwei junge Frauen. Über diese Demo haben wir aufgrund ihrer Irrelevanz nicht mehr berichtet. In der Praxis findet auf den Demos meist eine Vermengung der verschiedenen Spektren statt, ohne jede wirksame Distanzierung. Öffentlich viel beachtet, in absoluten Zahlen eher marginal, ist die Beteiligung jüdischer AktivistInnen. In Reden und auf Schildern wird immer wieder die Intifada gefeiert und der Holocaust relativiert, indem von einem Holocaust in Gaza die Rede ist oder Israel eines Genozids angeklagt wird. am Rande der Demos, in Angriffen auf JournalistInnen und GegendemonstrantInnen und natürlich auf Social Media sind nicht selten auch Parolen über das Töten von JüdInnen, antisemitische Beschimpfungen oder positive Bezüge auf Hitler zu beobachten. Dieser primäre Judenhass ist es letzten Endes auch, der den unbewussten bzw. unausgesprochenen Treibstoff für die Palästina-Solidarität liefert. Warum sonst lösen andere Kriege in der Region, wie etwa im Jemen oder auch die aktuell drohende Abschiebung von 1,7 Millionen Afghaninnen aus Pakistan, keine wahrnehmbaren Demos aus? Und warum sonst locken palästinensische Anliegen, bei denen nicht Israel beschuldigt werden kann, keinen Hund hinter dem Ofen hervor? Und das, obwohl laut einer Umfrage 70% der Menschen in Gaza nicht von der Hamas regiert werden wollen. Obwohl palästinensische MenschenrechtsaktivistInnen wie Bassem Eid fordern, er sagt, das palästinensische Volk von Gaza verdient die Befreiung von der Hamas. Wenn Israel die ungerechte Herrschaft der Terrorbande beendet, wird es meinen Brüdern und Schwestern in Gaza einen großen Gefallen tun. Palästinenser wie ich und meine Nachbarn wollen Frieden. Die Hamas will ihn nicht. Eine ähnliche Perspektive von einer palästinensischen Emanzipation, die zuerst auf die Befreiung von der Hamas abzielt, zeichnet die US-Feministin Sheila Ben-Habib. Sie sagt, der 7. Oktober 2023 muss ein Wendepunkt für den palästinensischen Kampf sein. Das palästinensische Volk muss sich von der Geißel der Hamas befreien. Die Gewalttaten zeigen, dass die islamische Dschihad-Ideologie, die in der Pornografie der Gewalt schwelgt, die Bewegung übernommen hat. Das palästinensische Volk muss gegen diese zerstörerische Ideologie ankämpfen, die nun seine Bewegung übernimmt. Und jetzt kommen wir zum Abschnitt Linke zwischen Querfront und Todessehnsucht. Was ist damit gemeint? Die gemeinsamen Aufmärsche von linken Palästina-NationalistInnen und IslamistInnen sind also keinesfalls eine emanzipatorische Bewegung. Und eine von der Hamas vorangetriebene Dekolonialisierung, die sich im Morden von Babys und friedlichen Tanzenden erschöpft, ist keine Dekolonialisierung. Eine solche Dekolonialisierung ist im Gegenteil eine zutiefst gewaltförmige islamistische Landnahme. Es ist furchtbar mit anzusehen, wie sich Linke in purem Menschenhass ergehen und das Massaker vom 7. Oktober relativieren oder sogar bewusst abfeiern. Sicher würde kein Linker und keine Linke ein Massaker auf dem Fusion Festival bejahen. Das humanitäre Tabu, wahllos ZivilistInnen zu ermorden, greift jedoch für einen Teil der Linken nicht mehr, sobald es sich um Juden handelt. Diese Linken verbessern das Leben der PalästinenserInnen um kein Deut. Im Übrigen auch nicht das Leben der palästinensischen MigrantInnen in Deutschland. Jene werden skandalöserweise seit Jahrzehnten mit Arbeitsverboten und aufenthaltsrechtlichen Schikanen belegt und in Armut gehalten. Eine massenhafte Kampagne für eine bedingungslose Einbürgerung, rechtliche und materielle Gleichstellung würde den Betroffenen dieser rassistischen Ausgrenzung sicher mehr helfen als das symbolische Schwenken von Kufias in linken Kneipen. Der linke Pakt mit religiösen Freaks und judenfeindlichen NationalistInnen ist ein Verrat an der Idee einer besseren Welt. Er ist eine weitere Variante einer Querfront von Linken und Rechten, wie wir sie gerade erst mit der Querdenkerbewegung und rund um Sarah Wagenknechts Parteigründung erlebt haben. Angesichts der Misogynie und des Hasses der Hamas auf Emanzipation, angesichts der massakrierten israelischen Kibbutzniks und Friedensbewegten, angesichts der Massenhinrichtungen von Linken nach der iranischen Revolution 1979 ist die linke Kumpanei mit IslamistInnen auch eine Identifikation mit dem Aggressor. Schließlich würde die Hamas, ohne mit der Wimper zu zucken, ihre Kalaschnikows auf all die LeninistInnen, FeministInnen und AntirassistInnen richten, die in Berlin From the River to the Sea grölen. Wir sehen hier eine Art von linker Todessehnsucht, die wir als Effekt der zahlreichen Krisen, Pandemie, Kriege, Klima etc. der letzten Jahre verstehen. Die anhaltende Multikrise verunmöglicht zunehmend auch in den kapitalistischen Metropolen ein gutes Leben. Sie lässt eher ein Ende der Welt als ein Ende des Kapitalismus vorstellbar erscheinen. Parallel zur allgemeinen Verschlechterung der Lebensbedingungen rücken auch Linke immer mehr von der Feier des Lebens, von Humanität und Utopie ab, zugunsten des Feierns patriarchaler und autoritärer Zustände zwischen Stalinismus, Putin-Nähe und Hamas-Allianzen. Wir wollen uns gegen einen solchen Todeskult stellen. Wir sind für eine empathisch-materialistische Linke. Dazu wünschen wir uns eine Verknüpfung von empathischem Zugang zu Betroffenen, sowie historisch-materialistischer Kritik. Soll heißen, wir dürfen uns auf einer emotionalen Ebene nicht abhärten gegen das Leiden, müssen den Blick auf das Grauen richten und den Betroffenen zuhören, auch wenn die verschiedenen Opfergruppen sich im Widerspruch gegenüberstehen. Aus der Empathie sollten wir jedoch keine Identifizierung ableiten. Juden sind nicht die per se besseren Menschen. Israel ist nicht dein Team und die IDF keine Antifa-Sportgruppe. Auch der Blick in traurige Kinderaugen bringt nicht automatisch Erkenntnis. Eine solche Grundhaltung bedeutet auch, historische Erfahrungen ernst zu nehmen. Konkret: den Holocaust als den bisher unvergleichlichen, nie dagewesenen Massenmord verstehen, der die Vernichtungskraft des Antisemitismus unmissverständlich offenlegt. Mit all den Folgen für die deutsche Gesellschaft und natürlich für JüdInnen weltweit, heißt aber auch, Rassismus und Antisemitismus in ihrer gegenseitigen Verwobenheit erkennen. Rassismus funktioniert dabei in der Regel als Ideologie der Abwertung, des Nach-Unten-Tretens und Antisemitismus als konformistische Rebellion gegen die da oben, als Wahn von einer alles kontrollierenden Weltverschwörung. Diese Symbiose zeigte sich nicht nur im völkischen Vernichtungskrieg des Nationalsozialismus, sondern dauert bis heute fort. Etwa in dem verschwörerischen Raunen vom großen Austausch, wonach eine globale Elite eine Massenmigration steuern würde. In Bezug auf Israel bedeutet eine solche empathische Grundhaltung die Erfahrung des Holocausts ernst nehmen, dass es einer organisierten jüdischen Bewaffnung bedarf, damit das, was einmal geschehen ist, nämlich der volksgemeinschaftliche Massenmord an Schutzlosen, nicht wieder geschieht. Israel ist dieses Projekt der Selbstverteidigung gegen den Versuch einer erneuten Auslöschung. Und Israel ist eben zugleich ein stinknormaler Staat, mit all den negativen Folgen von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung. Ob Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten ist, ob Queers in Tel Aviv einen safer Space haben, ob Minderheiten vorbildlich geschützt werden oder ob Israel von einer rechten Regierung geführt wird und der liberal-westliche Konsens erodiert. AntisemitInnen interessiert nicht das tatsächliche Verhalten der Juden. Das hat der 7. Oktober wieder drastisch gezeigt, wo gerade der auf Dialog orientierte Teil Israels attackiert wurde. Die andauernde Betonung hiesiger Linker, man distanziere sich von der rechten Regierung oder von der Besatzung, ist daher deplatziert. Seinen Status als Schutzraum vor Antisemitismus behält der Staat nämlich unabhängig von der Regierung. Und eben jenen Schutzraum sollte linke Solidarität gelten, ganz ohne Distanzierung an der falschen Stelle. Eine Position der Äquidistanz einzunehmen zwischen Israel und seinen FeindInnen, wie sie etwa von der interventionistischen Linken vertreten wird, macht ebenso wenig Sinn. Es ist ein klarer Doppelstandard, dass Israel immer genau dann, wenn es auf einen Angriff reagiert, kritisiert wird. Solche Kritik zur Unzeit signalisiert letzten Endes, die Israelis sollten sich in ihr Schicksal fügen und sich brav opfern, wie es eben von Juden verlangt wird. Ebenso Doppelstandard ist es, wenn das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza ohne weitere Kontextualisierung als eine Folge besonders grausamer israelischer Kriegsführung dargestellt wird. Das Leid der ZivilistInnen ist natürlich tatsächlich vorhanden, es ist massiv und furchtbar. Jedoch würde jeder Staat in einem solchen Krieg ähnlich vorgehen oder sogar weit härter. Solange Israel staatlich organisiert ist, wird es leider auch ähnliche Verbrechen begehen wie andere vergleichbare Staaten. Dem Spektrum der interventionistischen Linken, wie unter christlichen PazifistInnen verbreitete, scheinbar humanistische Forderung nach einem Waffenstillstand beider Seiten, stärkt daher ein anti-israelisches Ressentiment, weil sie das Agieren der IDF nicht materialistisch einordnet. Die kriegerische Gewalt des bürgerlichen Staates wird letzten Endes als israelisches Spezifikum wahrgenommen. Unbewusst wird damit auch das Motiv des grausamen oder rachsüchtigen Juden angesprochen. Eine Kritik, die Empathie und Materialismus verbindet, sollte auch von einer universalistischen Position ausgehen, die Islamismus nicht als kulturelles oder religiöses Phänomen begreift, sondern politisch. Als rechte Bewegung zur Krisenlösung im Rahmen des Kapitalismus und als wichtige Fraktion einer reaktionären Internationalen, die von Iran über Jemen und Hamas und Syrien bis Russland reicht. Für diese reaktionäre Front ist Israel als der einzig jüdische Staat weltweit ein Stachel im Fleisch. Neben dem Islamismus sollten wir auch die Ablehnung Israels und die fehlende Empathie für das jüdische Projekt in der deutschen Mehrheitsgesellschaft in den Fokus rücken. Der angeblich pro-israelischen Staatsräson steht nämlich sehr wenig tatsächliche Unterstützung für Israel im Alltag, auf der Straße, in den Betrieben und Nachbarschaften entgegen. Gerade wenn wir die Willkommenskultur 2015 oder die Ukraine-Solidarität in den ersten Wochen des russischen Angriffs zum Vergleich nehmen, wo sich viele Deutsche spontan und von unten in selbstorganisierten Basisbewegungen einbrachten. Erst das mehrheitliche Schweigen, Wegschauen und mehr oder weniger offene Bejahen des Israel-Hasses vieler Deutscher macht die linksislamistische Querfront so wirkmächtig. Die deutschlandweit gesehen relativ wenigen Demonstrierenden werden bestärkt und radikalisiert, weil sie auf klammheimliche Zustimmung hoffen können und jenseits polizeilicher Repression kaum gesellschaftlichen Widerstand erfahren. Ich komme bald zum Ende, aber der Text ist schon sehr wichtig. Rechte MenschenfeindInnen, die eine Verschärfung des angeblichen Kampfes der Kulturen forcieren wollen, tragen kein Stück zur Antisemitismusbekämpfung bei. Sie zeigen auf den Antisemitismus der anderen, um sich selbst zu entlasten. Personifiziert in der Figur Aiwanger, der sich tatsächlich nicht entblödete, Judenhass auf Geflüchtete zu externalisieren. Die Rechten verstärken sogar die israelische Gefährdungslage, wenn sie fordern, IslamistInnen in die Nachbarländer Israels abzuschieben. Statt einer Anbiederung an solch konservative Positionen, wie sie manche ehemalige Linke schon mal in den Nullerjahren vollzogen haben, sollten wir Bündnisse mit Teilen der kurdischen und iranischen Linken suchen, sowie mit all jenen, die vor IslamistInnen geflohen sind. Hier gibt es ein Verständnis dafür, wieso der Terror der Hamas als verlängerten Arm des Irans eine Bedrohung für jegliche emanzipatorische Bestrebung ist. Eben jener Iran, welcher weiterhin ein wichtiger Handelspartner des offiziell ach so Israel-solidarischen Deutschlands ist. In diesem Sinne wünschen wir uns eine Linke, die Herrschaft bekämpft, aber nicht jede Untat vermeintlich oder tatsächlich Unterdrückter glorifiziert. Eine Linke, die Staatskritik übt, aber nicht islamistisch-apokalyptischen Ausnahmezustand mit revolutionärer Randale verwechselt. Eine Linke, die Befreiung anstrebt, aber nicht Befreiungsnationalismus als Mittel zur Überwindung des Kapitalismus abfeiert. Eine Linke, die Antisemitismus nicht nur auf der Rechten verortet, sondern unreflektierten Antizionismus und perfiden Judenhass auch im eigenen Umfeld erkennt. Eine Linke, die Menschlichkeit bewahrt, auch wenn die real existierende Menschheit dazu wenig Anlass gibt. Eine Linke, die sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lässt. Eine solche kosmopolitisch orientierte Linke wäre im Kampf gegen den global heraufziehenden Faschismus dringend nötig. Also, was können wir tun? Sicher ist es ratsam, im täglichen Nachrichtenbusiness, in den sozialen Medien und auf Demos immer wieder mit Fakten, Fakten, Fakten aufzuklären. Gegen verhetzende Fake News, zum Beispiel Kindermörder Israel, und gegen die tagesaktuelle Delegitimierung des jüdischen Staats. Auf Dauer nachhaltiger wäre es aber, die beschriebene grundsätzlich solidarische Haltung zu dem Doppelcharakter der israelischen Staatlichkeit zu popularisieren und damit auch den Fokus wegzurücken von einer andauernden militärstrategischen Diskussion über Kriegshandlungen X oder Y im Mittleren Osten hin zu einer Kritik des Antizionismus in Deutschland. Eine schwierige Aufgabe. Hier haben sich die versprengten, klugen Kräfte in der Linken im letzten Jahrzehnt viel zu sehr in die Defensive drängen lassen. Jetzt brauchen wir aber wieder die altbekannte Kritik im Handgemenge, die jenseits von Dogmen Aufklärung ermöglichen kann. Wir möchten in diesem Sinne dazu aufrufen, sich zu vernetzen, zusammenzutun, wenigstens punktuell in die Offensive zu kommen. Da die entsprechenden Kräfte derzeit schwach sind, sollten wir auch Guerillataktiken haben, konfrontativ sein, um Aufsehen zu erregen, etablierte Medien für unsere Zwecke nutzen, wie das Freie Radio Neumünster. Kleine Nadelstiche setzen, die Erkenntnis befördern können. Seien es aufklärerische Agitation bei Social Media, eigene Kundgebung, Parolen im öffentlichen Raum oder die gezielte kritische Provokation der Palästina-Demos. Aber auch in Diskussion gehen, Fakten liefern und Hintergründe erklären, wo Menschen nicht komplett verblendet sind. Solidaritätsaktionen für die Geiseln im Gazastreifen zum Beispiel. Kundgebung vor Synagogen, wenn dies erwünscht ist. Und natürlich ja, kreative, in Anführungszeichen, Angriffe auf AntisemitInnen aller Couleur sind weitere Handlungsoptionen. Auf dass wir eines Tages mit unseren Genossinnen auf dem Wasser des Toten Meers liegen und nichts tun können. Bis dahin wird leider noch viel Wasser den Jordan herunterfließen müssen. Und ich möchte dazu sagen, dass dieser Text nicht auf meiner Basis beruht, sondern von der Gruppe 8. Mai aus Neukölln geschrieben wurde. Ihr könnt ihn auch lesen auf 8.mai.blackblocks.org. Aber das Café Alerta-Team steht hinter diesem Text, haben wir jedenfalls vorher so abgeprüft. Ich hoffe, allen ist das recht.
Mittlerweile ist es fast 19 Jahre her, dass Uri Jalloh von uniformierten Nazis ermordet wurde. Viele kennen seine Geschichte. Für alle, denen deren Name Uri Jalloh kein Begriff ist, werde ich kurz was über den Fall erzählen. Uri Jalloh lebte seit 1999 in Deutschland. Nachdem sein Antrag auf Asyl abgelehnt wurde, lebt er hier geduldet. Am Tag seiner Ermordung war er in einem Park in Dessau unterwegs, wo er zwei weiblich gelesene Personen ansprach, ob er mit deren Handys telefonieren könnte. Diese fühlten sich von ihm belästigt, worauf sie die Cops verständigen. Laut den Cops soll er sich geweigert haben, seine Ausweispapiere vorzuzeigen, worauf sie ihn, so wie wir die Cops ja wahrscheinlich kennen, unter Einsatz körperlicher Gewalt, in den Bullenwagen gesperrt. In der Zelle haben sie dann auf eine feuerfeste Matratze gefesselt. Angeblich hätten sie alle 30 Minuten nach ihm geschaut. Dabei wurde eine unbekannte Flüssigkeit entdeckt, die aber nicht kontrolliert wurde. Jetzt kommt das Spannende. Uri Jalloh hat angeblich ein Feuerzeug aus seiner Tasche gezogen, welches nicht gefunden wurde bei der Durchsuchung, hat den Bezug der Matratze beschädigt und diese dann angezündet. Als der Feueralarm ausgelöst wurde, hätte wahrscheinlich jeder andere Mensch kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Nicht so in Dessau. Die Cops haben den Alarm deaktiviert, da er angeblich mehrfach falsch angeschlagen hatte. Erst als auf der Lüftungsschalter anschlug, haben die Cops sich die Mühe gemacht, in die Zelle zu schauen. Zu diesem Zeitpunkt stand die ganze Zelle schon in Flammen und Uri Jalloh ist sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben gewesen. Ich habe die Story schon oft erzählt. Trotzdem bin ich jedes Mal wieder fassungslos. Cops können in Deutschland Menschen ermorden und es passiert nichts. Auch wenn die MörderInnen nie zur Verantwortung gezogen werden, dürfen wir Uri Jalloh und das, was ihm angetan wurde, niemals vergessen. Er hätte nächstes Jahr seinen 55. Geburtstag gefeiert. Wie allergisch die Bullen auf die Geschichte reagieren, haben wir vor 5 Jahren in Neumünster selbst erlebt. Dort haben Menschen am Rathaus ein Transpi aufgehängt. Uri Jalloh, von deutschen Polizisten ermordet. Die Reaktion darauf war ein brutaler Übergriff auf AktivistInnen der Antifa Neumünster und eine unbeteiligte Person. Zum Schluss möchte ich noch den Richter aus dem Verfahren zitieren, als er den Urteilsspruch verkündet hat. Das, was hier geboten wurde, war kein Rechtsstaat und Polizeibeamte, die in einem besonderen Maße dem Rechtsstaat verpflichtet waren, haben eine Aufklärung verunmöglicht. All diese Beamten, die uns hier belogen haben, sind einzelne Beamte, die als Polizisten in diesem Land nichts zu suchen haben. Dem kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne, bleibt standhaft, bleibt nervig, bleibt aktiv. Wir sehen und hören uns im nächsten Jahr wieder. Spätestens wenn der Wahlkampf zur Europawahl startet, werden die Nazis der AfD Neumünster und der Heimat Neumünster wieder in der Stadt stehen und ihren rassistischen Müll verbreiten. Dort sehen wir uns. Kommt gut ins neue Jahr. Und jetzt kommt Gerd Schinkel, der ungeklärte Tod in Dessau.
Das war Gerd Schinkel mit der ungeklärte Tod in Dessau. Und ja, wer es sich momentan leisten kann zu verreisen, der kann am Sonntag, den 7. Januar 2024, gemeinsam mit dem Bus von Greifswald nach Dessau reisen, um mit vielen weiteren Menschen deutlich zu machen, dass dieses System von Gewalt und TäterInnenschutz ein Ende haben muss. Und zum Abschluss habe ich dann auch noch eine Ankündigung. In Grünheide wird gegen das Tesla-Werk demonstriert und da finden Waldspaziergänge der BI Grünheide statt am 13. Januar. Los geht's um 13 Uhr bis 16 Uhr. Dann auch wieder im Februar, März, April, Mai. Jeweils Spaziergänge, 2-stündig bis 3-stündig. Sie sind alle angemeldet, kommt und falls ihr in der Gegend seid, kommt und helft den GegnerInnen des Tesla-Werks im Kampf gegen den schwurbelnden Gigantomanen Elon. Und wir hören zum Abschluss Gigafactory mit der Anti-Tesla-Hymne. Auch von mir, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns spätestens beim Jahresrückblick 2024 wieder, aber auf jeden Fall wollen wir es angehen, dass wir auch alle 2 Monate mit dem Café Alerta zu hören sind. Bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao.
This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything.